Lass uns gemeinsam noch beten für das Wort, das heute Morgen zu uns kommen wird. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe. Herr, ich vertraue darauf, dass du zu unseren Herzen redest, Herr. Herr, rühre unsere Herzen neu an, in Jesu Namen. Herr, spreche durch Gottes Wort, durch dein Wort zu uns. Herr, jeder einzelne, Vater. Auch vielleicht Sachen, die nicht gesagt werden, aber die der Heilige Geist einfach neu offenbart zu unseren Herzen. Herr, bitte ich, Heiliger Geist, wehe und wirke. Öffne unsere Ohren, damit wir hören können, was du zu uns sagen möchtest. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe heute, weil ich habe viel zu sagen und wenig Zeit. Das ist fast jede Woche so, aber ich werde es probieren. Das Thema heute ist Einheit und ich möchte anfangen mit einer Zusammenfassung. Wir sind in der Philipperbrief und Philippa hat vier Kapitel und wir haben gerade Kapitel 1 hinter uns. So, wir wollen heute anfangen mit Kapitel 2. Zusammenfassung von Kapitel 1. Paulus ist im Gefängnis in Rom und schreibt einen Brief an die Philipper. Paulus, sein Hauptfokus lag auf die Förderung des Evangeliums. Er freut sich, dass das Evangelium doch weiterkommt, dass es weiter verbreitet wird. Und da ist sein Fokus, obwohl es schwierige Umstände gibt, freut er sich, dass das Evangelium trotzdem weiter verbreitet wird. Die Gemeinde in Philippi hatte einen wesentlichen Anteil an dieser Tatsache, dass das Evangelium weiter verkündet wird. Und er sagt auch, sie sind Partner oder wir sind Partner. Ihr habt Teil an das, was wir hier tun. Da geschieht einiges in der Gemeinde in Philippi und Paulus ist wirklich begeistert und sehr ermutigt. Wir sehen, dass Paulus einen sehr positiven Zeugnis hat über diese Gemeinde. Das sehen wir nicht so oft. Wir sehen in vielen von Paulus seinen Schreiben, sehen wir, dass er doch oft die Missstände oder die Probleme in der Gemeinde anspricht. Das macht er auch in Philippe. Aber in Philippe redet er nicht über moralische Missstände oder über lehrmäßige oder Doktrin, wie sagt man das? Lehrmäßige Missstände, so Missstände, die die Lehre oder die Doktrine des Evangeliums angehen. Aber er redet am Ende seines Schreibens, dann fängt er an, am Ende Kapitel 1 fängt er an, ein bisschen einige Sachen anzugehen. Denn es gab ein Problem in der Gemeinde in Philippe und das war, dass sie auf der Ebene der Beziehungen ein bisschen Probleme hatten. Und er fängt an, diese Sorge ein bisschen zu äußern. Ich möchte jetzt das, was wir letzte Woche gemacht haben, diese Woche tun werden und nächste Woche machen werden, werde ich zusammenlesen zu dieser Bibelstelle, will ich zusammenlesen. Und damit ihr ein bisschen zu diesem Überblick bekommt, von wo wir jetzt stehen. In Vers 27, noch von Kapitel 1, da fangen wir an. Wandelt nur würdig des Evangeliums, des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber euer Heil und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihm zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Das war letzte Woche. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dasselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Eine jede sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das wollen wir heute angehen. Aber ich gehe jetzt kurz weiter, denn er sagt, denn der in der Gestalt war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese drei Teile, die ich gerade gelesen habe, die sind geballte biblische, christliche Theologie. Denn sie haben solche wesentliche Inhalte. Da muss man tagelang quasi nachsinnen, um das Ganze zu verstehen. Aber auch um zu sehen, ihr habt gesehen, Sachen, die ich hier erwähnt habe, sind Sachen, die wir fast in jedes Lied haben wir diese Inhalte. Die kommen aus der Galaterbrief, aus der Philipperbrief, Entschuldigung. Sie kommen aus diesem Schreiben, diese Statement, die wir so oft sagen, dass Jesus Christus ist Herr und jede Knie wird sich beugen und jede Zunge wird sich bekennen. Kommt daraus, dass wir sagen, der eine achtet den anderen höher als sich selbst. Kommt daraus. Es sind alle, ist geballte christliche Theologie. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was da steht. Denn nicht nur, damit wir diese Erkenntnis haben, aber auch verstehen, was soll es mit unseren Herzen tun. Ich habe es eben schon gesagt, die Gemeinde in Philippi war sehr vorbildhaft und eine Gemeinde, die sich im Wesentlichen unterschieden hat von diesen anderen Gemeinden, die Paulus anschrieb. Die meisten hatten moralische und lehrmäßige Probleme, die Paulus angesprochen hat. Aber das Problem, das Paulus bei den Philippern ansprechen möchte, ist im Bereich Beziehungen. Und es gibt drei Bereiche, wo Gott in jede Gemeinde angreift, wo der Feind in jede Gemeinde angreift. Es gibt drei Bereiche und diese Bereiche sind diese moralische Ebene. Wir sehen die Ebene der Lehre und wir sehen die Ebene der Beziehung oder auf der Beziehungsebene. Und wir sollen als Oase-Gemeinde, als Oase sollen wir schauen, dass wir in alle drei Ebenen wachsen. Dass wir schauen, dass in alle drei Bereiche es gut geht. Moralische Ebene ist wichtig. Die Frage, gibt es Sünde in unser Leben, wo Gott uns überführt und wir weigern aber daran zu arbeiten? Sachen, die passieren auf der moralischen Ebene, die nicht in Ordnung sind. Und wir sagen, aber wir sind doch, Gott ist gnädig, es ist okay. Und ich tue und lasse, was ich will. Es gibt manche Prediger, die dann sagen, oh, dann gehst du in die Hölle. Oder du verlierst dein Heil. Und ich weiß, dass das nicht stimmt. Und wenn ich das sagen würde, würde ich eine Irrlehre verkündigen. Aber die andere Seite, um auf Gottes Gnade quasi uns auszuruhen und zu denken, oh ja, ist doch egal, ist auch falsch. Denn es ist wichtig, dass wir auf moralischer Ebene Gott die Gelegenheit geben, in uns zu arbeiten. Und es gibt manche Leute, die Art und Weise, wie sie mit Sünde umgehen, ist ungesund, ist christlich ungesund. Ich habe oft das Beispiel erwähnt, das sind Christen, die sich wie Penner benehmen, und eigentlich Königskinder sind, aber sie benehmen sich nicht wie Königskinder. Und so ist es wichtig, dass wir auf der moralischen Ebene einfach Gottes Geist die Gelegenheit geben, uns neu zu überführen. Ja, wir müssen auch als Christen müssen wir Buße tun. Als Christen müssen wir auch Gottes Licht auf unsere Leben leuchten lassen, damit er da hineinkommen kann. Die Gemeinde in Korinth ist eine Gemeinde, wo wir sehen, dass diese Gemeinde wirklich viele Probleme hatte im Bereich auf der moralischen Ebene. Trotzdem sehen wir, dass der Brief an der Korinther einer der Briefe ist, wo wir am meisten über Gottes Wirken und Gottes Geist und Gottes Kraft lernen können. Wir können daraus ausschließen, ableiten, dass diese Gemeinde wirklich eine Gemeinde war, die vorangegangen ist, was die Kraftgaben und was der Geistesgaben anging. Eine Gemeinde, die wirklich wo ich sage, ich möchte auch dorthin. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, wo die Geistesgaben doch reichlich funktionieren in der Gemeinde. Wie toll ist es, wenn wir unsere Lobpreiszeit haben und dann kommt einer nach vorne und gibt ein Wort, das ganz genau passt in unsere Situation. Das sind Geistesgaben. Und wir brauchen dieses Wirken des Heiligen Geistes. Wie toll ist es, wenn wir wenn wir merken, dass Kraftgaben funktionieren, da ist jemand, der Probleme hat und wir können wirklich durch Gabe der Heilungen können wir Leute gesund machen. Oder durch Gabe der Wunde tun, das ist auch eine Kraftgabe, dass wir merken, dass Wunde geschehen in unserer Mitte. Gabe des Glaubens. Wir brauchen diese Gaben des Heiligen Geistes. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, uns auf die Gaben des Geistes zu konzentrieren, ohne die Frucht des Geistes in uns wachsen zu lassen. Und ich weiß nicht, warum Gott das so tut, aber irgendwie sind diese Sachen wirklich, werden separat von Gott, wie heißt das, geurteilt. Gott sagt nicht, wenn du nicht in der Geistesfrucht wächst, dann nehme ich dir die Geistesgaben ab. Nein, die Bibel sagt, die Gaben Gottes sind unbereulich. So, wenn Gott uns etwas gibt, dann holt er das auch nicht weg. Den Fehler, die Leute dann machen, ist, dass sie denken, Gott benutzt mich in die Geistesgaben, so ist alles gut mit mir. Nein, in dem Bereich ist es gut. Aber wie steht es auf der moralischen Ebene? Und wenn du nicht dran arbeitest, wenn du Gott nicht die Gelegenheit gibst, in dein Leben hineinzuwirken, dann wird es ein Problem sein. Und die Frage ist, als ich so in der Predigtvorbereitung war, habe ich gesagt, Herr, wie ist es mit unserer Gemeinde? Wie ist es mit der Oase? Wo stehen wir auf der moralischen Ebene? Sind wir eine Gemeinde wie Philippe, wo Paulus sagt, da brauche ich überhaupt nicht drüber zu sprechen, weil alles okidoki? Oder haben wir moralische Sachen oder Zustände in unserer Gemeinde, die nicht in Ordnung sind? Und natürlich gibt es Bereiche, so die im Verborgenen stattfinden, wo niemand das sieht. Kann ich nicht beurteilen. Es ist aber wichtig, dass wir im Verborgenen und in der Öffentlichkeit auf der moralischen Ebene sagen, Herr, ich möchte gehen, so wie du das von mir verlangt. Ich möchte dich, um diese Worte, zu benutzen, so die Caroline hatte, ich möchte dich nicht wehtun, Herr. Ich möchte, dass ich sage, Herr, ja, du darfst mich umarmen. Ich möchte nah bei dir sein. Das ist ein Bereich, wo wir wirklich nachschauen sollen. Wenn wir nur auf den Bereich der Geistesgaben schauen und nicht auf der Frucht des Geistes, dann ist es gefährlich. Und das Problem ist, wir persönlich werden Schaden leiden. Und wir können ein Anstoß sein für andere. Aber das erste Problem ist, wir persönlich werden Schaden leiden. Weißt du, Paulus sagt, ich möchte nicht, nachdem ich anderen das Evangelium gepredigt habe, selbst abgewiesen werden. Das ist eine Haltung, wenn wir so eine Haltung haben, wir predigen das Evangelium, wir sind mit den Werken Gottes und die Geistesgaben sind wir unterwegs, aber wir sorgen nicht dafür, dass unsere eigene persönliche Beziehung zu Gott, unsere auf der moralischen Ebene, auf dieser Ebene, so wo unser Charakter geformt wird, dass wir da weiterkommen. Also es gibt manche, leider kennen wir diese Beispiele, dann hören wir von Männern Gottes, Frauen Gottes, so die in Leiterschaft sind, die vieles für Gott tun und dann hören wir und dann machen sie Blödsinn auf der moralischen Ebene in ihr Leben und das wird zum Anstoß. Und das muss nicht sein. Aber wir können alle zeigen auf die andere, aber wie steht es mit uns persönlich? Wir sollen als Oase-Gemeinde sollen wir schauen, dass wir auf der moralischen Ebene wachsen. Ja, jeder Mensch hat sein Suchtpotenzial oder seine Kämpfe, womit er kämpft. Und die Sachen, die im Fleische sind, die wir überwinden müssen. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind in diesem Bereich in einem Boot. Aber die Frage ist, was tun wir damit? Lassen wir es einfach den freien Lauf oder sagen wir, Herr, rühre mein Herz an. Herr, verändere mich. Ich habe heute Morgen habe ich kurz etwas gelesen von Nicky Gumbel. So, er hat solche Andachten. Und dann hat er diese Bibelstelle, ich weiß leider nicht, wo es steht, aber da steht, kann ein, wie heißt das, ein ist es Panther oder Cheetah, welcher hat diese Punkte? Leopard. Kann ein Leoparden seine Punkte verändern oder seine Flecken loswerden? Und das ist eine Bibelstelle, wo ich sage, kann ein Leopard seine Flecken loswerden? Und dann hat er darüber gesprochen und hat gesagt, es gibt manche Sachen in unserem Leben, die so in uns gefestigt sind durch unsere Vergangenheit, die so in uns gefestigt sind, dass wir das Gefühl haben, ich kann es nie loswerden. Wie ein Leoparden seinen Flecken nicht loswerden kann. Aber durch Jesus gibt es Veränderung, ist Veränderung möglich. Und dann hat er Beispiele erwähnt von einem Mann, der zum Glauben gekommen ist. Er hatte, Drogen genommen, hatte geraucht, hatte verschiedene Sachen und den Moment, dass er Jesus Christus aufnimmt, er war im Gefängnis, durch sein Verbrechen war er im Gefängnis. Und in dem Moment, dass er Jesus Christus aufnimmt, sagt er, ist alle Lust zum Drogennehmen war weg. Aus Gewohnheit hat er wieder eine Zigarette genommen und als er diese Zigarette nahm, das hat so übel geschmeckt. Er hat es weggeworfen und er hat seitdem kein Drogen, kein nichts mehr genommen. Er ist, wie heißt das? Er hat Alpha-Kurse im Gefängnis hat er angefangen. Am Ende kamen Hunderte von Leuten, sind durch ihn zum Glauben gekommen im Gefängnis, wo er Alpha-Kurse geleitet hat im Gefängnis. Da kamen Leute, die Wächter kamen zu ihm und haben ihm um Gebet und um Rat gebeten. Bis er dann endlich aus dem Gefängnis gekommen ist und jetzt in einer Gemeinde mitarbeitet und Gott benutzt ihn und sein Leben hat sich verändert. Er ist ein Flecken los geworden. Bei Gott ist es möglich. Auch auf der moralischen Ebene können wir wirklich merken. Wir kennen die Geschichte Ray Knightley. Es ist ähnlich ergangen, weißt du, so wo er war Alkoholiker und hatte so viel getrunken, er war total besoffen, als Gott ihm begegnet und er ist von einer auf andere Moment ist er nüchtern. Und er hat seitdem nie wieder, den Alkohol berührt. Eine interessante Geschichte, gerade von Ray, ich hoffe, dass er das nicht schlimm findet, dass ich das erzähle, ist mit dem Trinken ist es so gegangen. Mit dem Rauchen, er hat dann auch noch geraucht. Und das wollte er irgendwann auch loswerden. Und dann hat er gesagt, ich höre jetzt damit auf. Und er hat natürlich gehofft, dass es genauso geht wie beim ersten Mal. Also er hört auf und alles. Und er ist 3-mal durch die Hölle gegangen. Und seine Frau hat ihn fast aus dem Haus geschmissen. So eklig wurde er. Aber er ist da durchgegangen. Und er hat es besiegt. Und er raucht auch heute nicht mehr. Es ist natürlich schön, wenn Gott es so wegnimmt. Aber es gibt manchmal gibt es Prozesse, wodurch wir gehen müssen. Also diese Süchte oder diese Probleme, die wir in uns tragen und in uns haben. Manchmal ist Befreiung der Weg und dann sind wir so los. Manchmal sind Prozesse der Weg. Und dann müssen wir auch bereit sein, da durchzugehen. Auf der moralischen Ebene, ich predige schon viel zu lang über diesen Punkt, aber vielleicht brauchen wir das. Der zweite Punkt ist der Ebene der Lehre. Gibt es falsche Lehrmeinungen oder extreme Lehrmeinungen unter uns? Auch dem Bereich ist sehr, sehr wichtig. Die Bibel sagt, wir müssen den vollen Rat Gottes müssen wir verkündigen. Und so ist es wichtig, dass wir in unsere Lehre sauber sind. Natürlich ist, wo ist die richtige Lehre schlechthin? Bei uns. Das wäre sehr, sehr sehr überheblich. Denn wir sind alle in der Lehrmeinung, in der Lehre. Ihr werdet schon merken, gerade Leute, die schon ein bisschen länger, wie heißt das, in der Gemeinde sind. Und dann können wir über dieses Thema sprechen oder über jenes Thema. Und dann werdet ihr merken, hey, die Meinungen gehen irgendwie auseinander, je nach Prägung. Und ich möchte sagen, in jeder Gemeinde soll Raum sein für unterschiedliche Lehrmeinungen. Aber wir müssen aufpassen, wir müssen dafür sorgen, dass der Hauptlinie stimmt. Was bedeutet das praktisch? Okay, wir fangen mal mit den Basics an. Es ist wichtig, dass wir sagen können, Jesus ist Herr und Gott. Wenn jemand damit Probleme hat, ist es schwierig. Dann können wir uns nicht wirklich Geschwister nennen. Wenn wir sagen, ich glaube nicht, so weißt du, so diese Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Gott den Sohn, ich glaube an Gott den Heiligen Geist, so wie er sich offenbart hat in der Bibel. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das sind diese wesentlichen Sachen. Also wenn wir in dem Bereich, das kommt, ist auch Lehre, wenn wir sagen, ach, die Bibel, Gottes Wort, das sind Menschen, die es geschrieben haben, das stimmt. Aber vom Heiligen Geist inspiriert. Und wenn ich das nicht glauben kann, wenn ich sage, nein, das sind nur Meinungen von Menschen über Gott, dann kann das zu Problemen führen. Und so ist es wichtig, Paulus schreibt einige Gemeinden, so die gerade dem Bereich, es war sehr oft über den Bereich der Beschneidung, was ein wesentlicher Punkt war im Christentum. Die Juden, Jesus Christus war Jude, hat sich auch beschnitten, war am achten Tag hat er sich beschnitten, so wie es die Gewohnheit war. Und durch die Beschneidung kam man in den jüdischen Bund. Jetzt hat mit Christus einen neuen Bund angefangen. Und Jesus sagt, dass der Weg in diesen neuen Bund ist, indem wir unsere Herzen ihm hingeben, können wir in diesen neuen Bund hineinkommen. Okay, die ersten Christen, die meisten waren Juden. Und dann kam eine falsche Lehre, kam da rein, hat sich angebahnt. Was passierte? Die haben gesagt, es ist wichtig, dass wir Jesus nachfolgen, klar. Aber die Nicht-Juden, und das sind wir alle fast, würde ich sagen, die Heiden, wie steht's mit denen? Und dann hat man gesagt, ach, da ist es wichtig, bis jetzt haben wir das immer so gemacht, wenn jemand nicht Jude war, dann musste er Proselyt-Jude werden. Und ein Proselyt-Jude war einer, der Heiden war, hat sich zum Judentum bekehrt. Und er musste sich dafür, wenn er ein Mann war, musste er sich beschneiden. Und er musste sich ritual taufen und dann war er fast Jude. Er konnte nie wirklich Jude werden, weil Jude ist man durch Geburt. Aber er hat den jüdischen Glauben angenommen. So, er hat den Gott der Juden, folgt er jetzt nach, Proselyt-Jude. Und so haben die gesagt, klar, wenn er Jesus nachfolgen will, muss er durch diese Schiene hindurch. Und Paulus sagte, nein, 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 nein. Denn das ist der alte Bund. Und gerade den alten Bund hat uns überhaupt nicht geholfen. Es hat uns nur gezeigt, wo es lang geht. Aber dieser Weg des Herzens, das ist der neue Bund. So sagt Paulus, ihr könnt dann in diese verschiedenen Briefe lesen, er sagt, die Beschneidung des Herzens, darum geht es. Es geht nicht um eine körperliche Beschneidung, es geht um die Beschneidung des Herzens. Darum geht es. Und so hat er gegen diese Lehre gepredigt. Wie steht es bei uns in der Oase? Ich würde sagen, ich denke, dass wir, was der Lehre angeht, doch eine gute, wie heißt das, Linie verfolgen. Aber Gefahr oder Sachen, wovor wir aufpassen sollen, sind, ich sag mal, die extreme Lehrmeinungen. Und ich kann euch sagen, vielleicht habt ihr das Gefühl, dass es nicht so ist, aber in Deutschland gibt es viele extreme Lehrmeinungen. Es gibt, und das sind eigentlich Lehrmeinungen, die zu Irrlehre führen. In jeder Irrlehre ist ein Kern von der Wahrheit. Jeder, der eine Irrlehre verkündet, wird sagen, ja, aber in Gottes Wort steht, und dann holt er seine Bibelstelle und zeigt, kann es dir, wie heißt das, genau zeigen, wo es steht. Aber der Geist dahinter stimmt nicht. Und auch auf diese Ebene sollen wir wirklich schauen, dass wir als Gemeinde wachsen oder sauber bleiben. Wie steht es mit der überspitzten Lehrmeinung? Als Beispiel, wenn alles sich plötzlich um Heilung dreht, wenn das Nonplusultra wird. Ich glaube an Heilung und ich glaube, dass Gott mir Heilung geben will. Aber wenn wir jetzt plötzlich nur die Heilungsschiene fahren und alles andere ist unwichtig, solange Gott soll heilen, dann kommen wir auf eine extreme Lehre und das kann zu Irrlehre führen. Versteht ihr? Wenn alles sich um Heilung dreht, wenn alles sich um Befreiung dreht, ich kenne einige Dienste, die sehr überspitzt auf Befreiung, wie heißt das, gefokussiert sind. Aufpassen. Es ist wichtig, dass wir schauen, dass Befreiung, ja, weil es ist biblisch, aber wenn es überspitzt wird, aufpassen. Wenn alles sich um Israel dreht, das ist eine, wir merken das auch hier in, wie heißt das, in Deutschland, es gibt viele Gläubigen, die sowohl Israel das große, ja, wie muss ich das sagen? Es ist eine überspitzte Fokussierung auf Israel. Gottes Plan mit Israel geht weiter, aber Gottes Plan für heute ist die Gemeinde. Das ist saubere biblische Lehre. Gottes Plan für heute ist die Gemeinde. Und wenn Israel zum Glauben kommen will, müssen sie in die Gemeinde hineinkommen. Und am Ende des Zeites wird Gott seinen Plan mit Israel weiterführen. Das ist, wie heißt das? Das ist auch saubere biblische Lehre. Aber wir müssen nicht in Israel gehen, oder so quasi zum Juden werden, genau wie diese Beschneidung, um richtig als Christ zu leben. Und ich weiß, es gibt Nuancen, was diese Sachen angeht, die ihr so manchmal hören werdet. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht zu Extreme kommen. Alles dreht sich um Seelsorge. Ich glaube an Seelsorge. Und ich glaube, dass wir wirklich Seelsorge brauchen. Aber wenn Seelsorge als das Nonplusultra gesehen wird, nur durch Seelsorge kann ich mein Heil, wie heißt das? Aufpassen. Nein. Seelsorge ist ein Teil, genau wie Heilung und Befreiung und all diese anderen Sachen. Und ich kann noch viel mehr Sachen nennen. Aber es sind Sachen, so, wo wir einfach schauen müssen, wo stehen wir? Ist es noch im Gleichgewicht? Sind wir noch auf der richtigen Schiene, was unsere Lehrmeinungen angeht? Und da seid ihr alle herausgefordert. Denn die Grundlage ist klar, ist die Bibel. Und wir müssen gucken, dass wir es danach messen. Okay, ich habe gesprochen über die moralische Ebene, wo Angriffe stattfinden, auf die lehrmäßige Ebene oder die Ebene der Lehre. Und dann gibt es der Beziehungsebene. Und darüber geht eigentlich die Predigt heute. Und wir haben noch 5 Minuten. 6. Gut, wenn wir heute nicht fertig werden, ist nicht so ein Problem. Beziehungsebene. Ich denke, ich mache das fertig und dann schließen wir da ab. Gott hat uns, was der Beziehungsebene angeht, schon sehr weit gebracht, würde ich sagen. So, ich denke, wir haben eine ganz tolle Gemeinde. Ich denke, wir haben eine hässliche Gemeinde. Was habt ihr verstanden? Nein, habe ich nicht gesagt. Herzliche Gemeinde. Ihr müsst besser zuhören. Ja. Herzliche Gemeinde. Ja, ich habe herzlich. Oh, siehst du? Dankeschön. Wir sind ja eine herzliche Gemeinde. Wir sind eine sehr offene Gemeinde. Ich mag es, dass wir nicht so traditionell bezogen sind. Wenn ich Leute sage, dass ich predige und manche Leute dann sagen, ja und reden einfach dazwischen, dann sagen sie, huch, macht ihr das bei uns bei euch in der Gemeinde? Ich sage ja. Ich sage, ich finde es schön, wenn Leute auch, dass sie wirklich mit dabei sind und wirklich mithören und sich auch Gedanken machen, was gesagt wird. Und so ist es. Es ist, ich sag mal, im Gottesdienst, aber auch in den Beziehungen merke ich, dass wir wirklich ihr seid eine tolle Truppe, so ist das. Ja? Trotzdem hat Gott uns durch verschiedene Zeiten gebracht. Ihr wisst noch, als wir 2011, Anfang Januar 2011, haben wir diese Zeit gehabt, wo wir gefastet und gebetet haben, alles auf die Seite geschoben haben und gesagt haben, wir wollen einfach wieder Gott hören und auf Gott konzentrieren. Und dann war es so interessant, dass eine der ersten Sachen, die prophetisch hochkamen, waren Einheit in der Gemeinde, Beziehungen untereinander. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist doch alles schön und gut. Warum redet Gott so stark da drüber? Natürlich wird Gott nicht etwas ansprechen, wenn es nicht da ist. Und dann habe ich persönlich gemerkt, aber auch haben wir gemerkt, hey, durch die Zeiten oder durch Situationen, wo auch immer, sind Sachen zwischenmenschlich, wie heißt das, dazwischen gekommen. Vielleicht hat jemand mal dich nicht begrüßt und du hast gedacht, warum nicht? Und dann kam, vielleicht hat diese Person etwas gegen mich und so weiter und so fort. Und Sachen werden größer, als sie vielleicht sind. Vielleicht sind wirklich Sachen da passiert, einfach Auseinandersetzungen, Missverstände und so weiter und so fort. Wo Menschen zusammen leben wollen, wird es solche Sachen immer geben. Und das Interessante ist, wenn der Feind uns nicht von außen angreifen kann, dann wird er versuchen, das innen drin zu tun. Kennt ihr die Geschichte von Nehemia? Nehemia baut die Mauer, und er bringt das Volk zusammen, und das Volk ist eins, und sie kommen, und sind Anfechtungen gegen sie, aber die Anfechtungen gegen sie haben sie nur stärker gemacht. Und dann versucht, wenn der Feind nicht mehr merkt, dass er keine Chance hat, von außen etwas zu tun, dann kommt er von innen drin und fängt an, von innen drin anzugreifen. Durch Tobia und Sambalat und so weiter. Wie steht's bei uns? Ich glaube, dass in 2011, Anfang 2011 oder Ende 2010 hat diesen Prozess angefangen, sind viele Sachen aufgearbeitet worden, viele Leute sind aufeinander zugegangen, haben wieder miteinander gesprochen. Ich weiß noch, ich habe auch damals diese Bitte gemacht, ich habe gesagt, bitte, ich möchte jeder Einzelne in der Gemeinde, möchte ich in die Augen schauen können und dass wir sagen können, da ist nichts zwischen uns. Und ich möchte das noch immer. Und manchmal gibt es Sachen, die ich tue, wo ich vielleicht flapsig bin oder etwas sage oder nicht so aufmerksam bin. Ich möchte mich entschuldigen, wenn das so ist. Und wenn du Anstoß genommen hast, bitte komm auf mich zu. Vielleicht, wenn ich etwas gesagt habe, das dich gekränkt oder verletzt hat, komm auf mich zu, lass uns darüber sprechen. Ich möchte, soweit es geht und soweit ich das nachvollziehen kann, möchte ich wirklich, dass eine Einheit ist. Aber nicht nur ich, das soll für jede von uns gelten. Denn wir sind dann alle gefragt. Und das ist meine Frage heute, nach 2 Jahren, wie steht es heute? Sind wir noch auf dem Weg? Oder sind wieder kleine Füchse gekommen? Oder kleine Situationen gekommen? Oder Sachen wieder gekommen, die so kommen, wenn wir zusammen gehen. Und wenn es so ist, dann ist es wichtig, dass wir wieder den Prozess ankurbeln. Wieder. Immer wieder. Weißt du, als Christ muss ich bereit sein, mich immer zu versöhnen. Ich muss immer bereit sein, zu vergeben. Ich muss immer bereit sein, Sachen anzusprechen. Die Bibel sagt es so klar, wenn du etwas gegen jemanden hast, was sollen wir tun? Wenn ich etwas gegen einen anderen habe, was soll ich tun? Hingehen. Hingehen unter 4 Augen, aber hingehen. Wenn jemand, okay, das ist klar. So, wenn ich etwas gegen dich habe, dann muss ich zu dir kommen. Okay, aber jetzt hast du etwas gegen mich, was soll ich tun? Hingehen. Beide. Wenn du weißt, wenn du es nicht weißt, kannst du nicht hingehen, aber wenn du weißt, dass jemand etwas gegen dich hat, dann sollen wir nicht warten, wir sollen hingehen. Das ist der biblische Weg. In beide Bereiche. Ich habe etwas gegen dich, ich komme. Wenn ich weiß, dass du etwas gegen mich hast, dann komme ich auch. Weil das ist der Weg, der schnellste Weg, um Probleme zu beseitigen. Also wenn ich sage, ja, ich warte, ja, er hat etwas gegen mich, er muss damit fertig werden, lass er mal, wenn er bereit ist, dann soll er mal zu mir kommen. Nein, wenn ich weiß, dann soll ich gehen. Einheit ist sehr, sehr wichtig, und die Zeit ist um. Ich brauche aber 30. Nein, deswegen schließen wir heute ab. Ja, Herr Jesus, lass uns zusammen aufstehen.